Und als jemand, der selber Psychologie studiert, im Fach drin ist, möchte ich gerne sagen, versucht eure Gefühle früher wahrzunehmen und versucht Skills anzuwenden, so viel wie es geht. Aber habt Verständnis für euch selbst und habt Verständnis für Angehörige, wenn die einen Punkt an Anspannung überschreiten, wo sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Weil fast nichts hilft, in so extremen Situationen noch einen wieder runterzufahren, wie selbstverletzendes Verhalten. Und das muss man irgendwo mit auf dem Schirm haben.
Bevor es mit dieser Folge losgeht, möchte ich darüber aufklären, worüber Selene und ich sprechen werden. Es geht in dieser Folge um die psychische Erkrankung Borderline. Unter anderem sprechen wir in diesem Zusammenhang über selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken, Sex, Drogen- und Alkoholkonsum und so weiter. Wir möchten mit dieser Folge nicht abschrecken, sondern aufklären. Und ich finde, das ist uns auch sehr gut gelungen, nicht nur Aufklärungsarbeit zu leisten, sondern auch Selenes eigene, zwar tragische, aber mit Humor und Sachlichkeit verpackte Geschichte zu erzählen. Eine persönliche Bitte hätte ich noch, bevor ihr jetzt weiterhört. Wenn ihr der Geschichte von Selene lauscht, wertet nicht. Versucht einfach zuzuhören und Verständnis dafür aufzubringen, Verständnis zu zeigen für alle Dinge, die ihr widerfahren sind und vielleicht die Augen dafür zu öffnen, was in der Welt passiert und wie es den Menschen da draußen geht, die zu solchen drastischen Mitteln greifen. Nur so können wir gemeinsam die Welt besser machen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, du Herzensmensch da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Selene Bravaja ist 24 Jahre alt. Sie illustriert und schreibt Bücher, ist sehr aktiv auf ihrem gleichnamigen Instagram-Account, hatte früher einen erfolgreichen Podcast. Darüber hinaus modelt sie nebenher und zeigt gerne Haut und Narben. Über die Narben sprechen wir heute. Aber auch über ihren eigenen sehr hohen Anspruch an ihren beruflichen Weg. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Selene. Es ist mir eine große Ehre.
Hi, danke, dass ich heute da sein darf.
Hi, wie geht's dir heute?
Heute geht's mir gut.
Ja. Heute gut. Wie ist es im Allgemeinen? Geht's dir im Allgemeinen gut?
Ja, eigentlich auch. Die letzte Zeit war ein bisschen stressig, aber ja, das wird, glaube ich, das nächste Jahr auch noch so bleiben.
Verstehe, okay. Ja, da haben wir schon ein bisschen den Spannungsbogen gespannt. Müssen wir mal gleich gucken, woran du dich oder was dich gerade stresst und womit du dich gerade beschäftigst in deinem Leben. Ich möchte gerne unser Gespräch mit einem Zitat aus deinem Buch anfangen, gerne, wenn du dagegen hast. Seit ich ein Kind war, war mein Leben eine Achterbahn. Mit 7 hat es angefangen, mit 13 ist es schlimm geworden. Mit 17 war mein Leben fast vorbei. Und dann habe ich mir die Kontrolle zurückgeholt. Das fand ich sehr prägnant, den Satz, und habe mir den rausgeschrieben. Über dein Buch können wir gleich sprechen und sogar ein bisschen Werbung dafür machen. Das können wir gleich gerne tun. Vielleicht eine Frage oder Rückfrage zu diesem Zitat. Welche Kontrolle war das?
Ich habe in meinem Leben, ich habe die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung und ich habe das Gefühl, dass ich eine lange Zeit in meinem Leben die Kontrolle über das, was passiert, an meine Krankheit verloren habe. Und irgendwann musste ich die Notbremse ziehen und mir für mich diese Kontrolle wieder zurückholen, weil, ja, sonst wäre es nicht so viel weitergegangen.
Du hast die Kontrolle an die Krankheit verloren. Interessant, die Ausdrucksweise. Bevor wir tiefer einsteigen, ganz kurz zu den Fakten. Erkläre vielleicht unseren ZuhörerInnen, was Borderline, also was diese Diagnose bedeutet. Und welche Symptome normalerweise da sind und welche sind deine? Also welche Symptome hast du oder hattest du?
Borderline ist eine schwierige Sache einfach zu erklären, vor allem weil die in den letzten vielen Jahren in der Psychologie sehr viele verschiedene Wege und Stadien und Begrifflichkeiten durchlaufen ist. Früher hat man gesagt, Borderline ist das zwischen Neurose und Psychose. Das wäre die Grenzlinie zwischen diesen beiden Dingen. Im Klartext heißt das zwischen den Sachen, die heilbar sind und den Sachen, die nicht heilbar sind. Und Borderline liegt irgendwo dazwischen. Man ist davon weggegangen. Heute wird das als Persönlichkeitsstörung klassifiziert. Und zwar im ICD-10, das ist so das gängige Diagnostikbuch der Psychologie. Was lustig ist, ist, dass es im ICD-11 ein paar Änderungen gab. aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu wissenschaftlich. Grundlegend steht immer noch auf der Liste der Kriterien, dass Betroffene Angst haben, verlassen zu werden, entweder vor dem realen Verlassenwerden oder das eingebildete Verlassenwerden wird in den diagnostischen Begrifflichkeiten benutzt. Ich finde, das hört sich irgendwie immer komisch an, weil wie bildet man sich ein, verlassen zu werden? Betroffene haben einfach Angst vor dem Verlassenwerden. Es zeichnet sich mitunter aus unter instabile und intensive zwischenmenschliche Beziehungen, also ein ganz chaotisches Beziehungsverhalten. Häufig gekennzeichnet durch dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, in Anführungszeichen, wo Menschen, die man eigentlich liebt, entweder idealisiert oder abgewertet werden, also entweder an einen rangeklammert oder weggestoßen. Das Fehlen eines klaren Identitätsgefühls, man hat kein richtiges Ich-Gefühl, kein richtiges Selbstbild, kein kohärentes Selbstbild. Selbstschädigende Verhaltensweisen, das kann sich auf ganz viele Aspekte erstrecken. Essverhalten, Autofahren, Kaufsucht, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Rauchen, aber eben auch Selbstverletzung. Suizidale Handlungen oder Gedanken sind mit drin. Muss man, glaube ich, nicht viel zu erklären. Stimmungsschwankungen. Unter Borderlinern macht man schon mal Witze darüber. Und wir haben früher in der Clique, wo ich war, gesagt, Borderline ist ein bisschen wie Speed-Bipolar. Eine bipolare Störung ist, dass man phasenweise manische und depressive Episoden hat. Und wir haben uns immer, haben spaßeshalber gesagt, das ist wie Speed-Bipolar, wie eine bipolare Störung, halt auf ganz kurzen Zeitraum gequetscht, weil man nicht so lange Stimmungen hat, sondern die wechseln innerhalb von einem Tag und können echt schnell umschlagen. Dann chronisches Gefühl innerer Leere oder Langeweile. Man fühlt sich sehr leer, man fühlt sich sehr schnell unterreizt und gelangweilt. Eigentlich ist es nicht schlimm, viel zu fühlen. Die meisten Menschen haben ein Problem damit, wenn sie sich leer fühlen, weil man diese Leere immer mit irgendwas füllen will. Dann Impulsivität oder Wutausbrüche. Und stressbezogene Psychosen wie Irrealität oder Paranoia. Das sind so die Kernsymptome.
War eine Menge jetzt, wie du das runterrattern kannst. Da hast du wahrscheinlich dich auch sehr viel damit beschäftigt in der Vergangenheit. Oder hast du jetzt auch deine eigenen Symptome einfach runtergebrettert?
Ich habe das Buch nebenher aufgemacht, weil ich kann zwar viel auswendig, aber ich verhaspel mich schon mal, wenn ich die nacheinander aufzählen muss und ich will den Faden nicht verlieren.
Ich habe nicht gesehen, dass du irgendwo auf irgendeinen Zettel geguckt hast. Das kam gerade in meiner Wahrnehmung alles aus deinem Kopf.
Ja, grundlegend kann ich das auch aus dem Kopf, aber wenn ich es schön machen will, ist es mir lieber, wenn ich es... Genau. Meine eigenen Symptome waren, ich hatte viel Angst vor dem, nicht direkt vor dem Verlassenwerden, eher vor dem Alleinsein. Ich konnte ganz schlecht mit mir selbst allein sein. Ich hatte Angst vor dem Schmerz von dem Verlassenwerden, auf jeden Fall. Instabile und intensive zwischenmenschliche Beziehungen, ja, muss ich definitiv, ja, das hatte ich, absolut. Ich hatte ganz lange kein klares Selbstbild und jeder Mensch hat in der Pubertät mal kurz diese Identitätskrise, dass man rausfinden muss, wer man ist und wo man hingehört. Ich habe das Gefühl, diese Krise war bei mir echt sehr extrem und sehr lang. Also wenn ich mir angeguckt habe, wie schnell meine Klassenkameraden plötzlich irgendwo etabliert waren und so eine Person waren. Und ich war ganz lange so Fragmente und wusste nicht, wie ich die jetzt puzzeln soll. Also das war schon schlimm. Selbstschädigende Verhaltensweisen muss ich auf der Liste auch abhaken. Habe ich definitiv einige von mitgenommen. Ich glaube, da habe ich fast die ganze Liste einmal mitgenommen. Stimmungsschwankungen definitiv. Das hatte ich auch viel. Chronisches Gefühl von Leere oder Langeweile absolut. Das gehört zu meinen Symptomen. Impulsivität, ja. Das Einzige, was ich nicht so hatte von der Liste, also ich habe eigentlich jedes Symptom gehabt, das Einzige, was ich nicht hatte, war stressbezogene Psychosen. Zumindest hatte ich das nicht viel. Das war ganz kurz, wo ich das mal hatte.
Selbstverletzendes Verhalten. Wollen wir da mal stehen bleiben?
Ja.
Ich habe ja gerade vorhin erzählt am Anfang, dass du sehr aktiv auf deinem Instagram-Kanal bestimmte Dinge von dir zeigst, also bestimmte Dinge, deine Person zeigst du, mit Haut und Narben habe ich das genannt und tatsächlich zeigst du die sehr öffentlich. Lass uns da mal einsteigen. Ja. Für Menschen wie jetzt, gut, ich habe mich jetzt ein bisschen mit dir und deiner Krankheit beschäftigt und in anderem Zusammenhang auch schon mal mit dieser Krankheit beschäftigt, aber für alle diejenigen, die gerade zuhören und überhaupt nichts mit dieser Diagnose anfangen können und vielleicht auch hier und da schon mal Vorurteile haben gegenüber Menschen, die sich verletzen, lass uns da mal vielleicht einen Moment in deinem Leben finden, wo du vielleicht uns genau beschreibst, wenn das nicht zu weit geht, du machst bitte Stopp, wenn du sagst, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit und zu nah. Ab welchem Zeitpunkt du dich angefangen hast, selbst zu verletzen und in welcher Form und warum? Und vielleicht auch noch, also meine Frage dabei ist auch immer, gab es für dich keinen anderen Ausweg? Sind jetzt alle, also viele Fragen auf einmal, aber vielleicht versuchst du uns in so einen Moment mal rein zu zoomen und uns mal zu erklären, wie sowas beginnen kann. Also wie kommt ein junges, wahrscheinlich ein junges Mädchen dazu, sich selbst zu verletzen?
Ich habe mit 13 Jahren angefangen und das war eine Situation, von der ich wünschte, ich könnte es kürzer fassen, aber es sind einfach oft Momente, wo nicht eine einzige Sache schief geht, sondern wo plötzlich gefühlt alles schief geht. Ich hatte aufgrund von vielen Sachen in meiner Kindheit zum Beispiel nicht so das Gefühl, dass ich mich mit Gefühlen und Problemen, die meine Gefühle angehen, groß an meine Eltern wenden kann. Auch wenn ich im Nachhinein weiß, ich hätte das vermutlich gekonnt. Für mich hat sich das damals nicht so angefühlt. Ich hatte einen guten Freund, der irgendwie verliebt in mich gewesen ist und ich konnte seine Gefühle nicht erwidern. Und deswegen haben wir uns dauernd gestritten. Ich hatte aber im Rahmen von dieser Freundschaft vorher schon ganz viele andere Freundschaften verloren, weil der Junge, mit dem ich befreundet war, wurde gemobbt in der Schule. Und viele haben ihn und mich dann quasi alleine stehen lassen und ich habe mich geweigert, ihn alleine stehen zu lassen. Damit stand ich aber halt auch alleine da und dann hatten wir nur noch uns. Und dann wurde das irgendwie sehr schwierig zwischen uns. Und dann haben wir uns gestritten. Ich hatte vorher schon kein gutes Bild von mir selbst und wir waren jetzt in dieser Phase von der Pubertät, wo die Mädchen plötzlich anfangen, die Jungs spannend zu finden und wo man irgendwie darüber spricht, ja, mit Händchen halten und küssen und der erste Freund und so ein Ding. Und ich war durch einen Umzug auch immer eine der Jüngsten in der Klasse. Die meisten in meiner Klasse waren fast ein Jahr älter. Und da war ich halt irgendwie so ein bisschen verloren. Ich habe mich verloren gefühlt in dieser Pubertät. Ich habe mich verloren gefühlt in meiner Familie, in dem, mit wem soll ich sprechen. Ich habe mich verloren gefühlt in meinen Freundschaften. Und dann hatte ich noch einen Menschen und mit dem habe ich mich gestritten. Und das war eigentlich das erste Mal, dass auch dieses Angst vor dem Verlassenwerden-Thema für mich plötzlich ein Ding war. Weil ich hatte wirklich den Eindruck, ich habe nur noch eine einzige Person in meinem Leben. Wenn ich die jetzt verliere, bin ich ganz alleine. Und da hatte ich natürlich ziemlich Angst vor. Und dann haben wir uns gestritten und er hat mir viel die Schuld gegeben, weil er viel Eifersucht hatte, viel eifersüchtig war. Wenn ich mit anderen Leuten, anderen Jungs gesprochen habe, das hört sich so behämmert an, wenn man sagt, wir waren damals wirklich 13, 14, aber so war es halt. Und dann haben wir uns gestritten und in dem Rahmen habe ich mich dann zum ersten Mal selbst verletzt, weil ich auch gar nicht mehr wusste, wohin mit dem Gefühl. Und ich habe über Selbstverletzung kommt ja nicht von irgendwo. Und ich würde gern sagen, die Medien spielen keine Rolle, weil ich eigentlich Menschen nicht mag, die sagen, ja, das haben die sich im Internet abgeguckt, aber ein bisschen spielt das tatsächlich eine Rolle. Ich war damals viel auf Instagram unterwegs, auf Plattformen, wo sich echt Essgestörte bewegt haben, weil ich eben selber auch da reingerutscht bin und bin dann über Google-Suche und Diäten und tralala irgendwie auf so Seiten gerutscht und dann eben bei Instagram gelandet. Und da treffen sich ja nicht nur Jugendliche mit einer Essstörung, sondern auf diesen Plattformen, Seiten treffen sich ja Jugendliche mit allerhand Problemen. Und da bin ich auch zum ersten Mal so auf Selbstverletzung aufmerksam geworden und dass das ein Ding ist. Und in dem Moment, wo wir uns so schlimm gestritten haben, kam mir das unglaublich logisch vor, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit meinem Gefühl. Ich konnte nicht weinen, ich konnte mit niemandem reden. Alle waren weg, niemand war da und ich war alleine und ich hatte dieses Gefühl und es kam nicht aus mir raus. Das hat sich einfach angefühlt, als wäre das in mir selbst gefangen. Und da schien mir tatsächlich Selbstverletzung irgendwie ziemlich einleuchtend. Einmal, um mit dem Gefühl umzugehen, aber auch einfach, um dem eine Form zu geben. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ja, das. Und in dem Rahmen habe ich mich zum ersten Mal geschnitten. Ja.
Geschnitten, genau. Stichwort geschnitten. Einerseits hattest du dieses extreme Verlangen nach irgendeinem heftigen Gefühl, wenn ich das so ausdrücken darf, nach diesem Streit, Angst, da war dabei. Und dann hast du dich aufgrund dieser Social-Media-Angebote vielleicht, oder kamst du vielleicht auf diese Idee, das so zu tun? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ein paar Sachen waren noch, was der Junge mir an den Kopf geworfen hat. Ja, grundlegend das.
Okay. Kannst du dir eine Alternative vorstellen zu dem Schneiden, oder wie hast du das genannt?
Ich sage mal Schneiden. Ich weiß, viele Menschen, die selber betroffen sind, hören das Wort Ritzen nicht gerne. Mhm. Ich persönlich habe jetzt nicht das Problem damit, weil ich einfach weiß, dass das der Begriff ist, den viele Menschen dafür lernen. Mhm. Und dann meinen die das nicht böse, wenn die das sagen. Sie wissen nicht, dass das bei Menschen, die das selber gemacht haben, vielleicht jetzt irgendwie nicht so nice klingt. Ich wollte letztens auf Instagram einen Beitrag dazu machen, warum wir nicht Ritzen sagen. Und tatsächlich weiß ich nicht, warum wir nicht Ritzen sagen. Mhm. Ich weiß, dass früher haben sich mir die Nackenhaare bei dem Wort aufgestellt. Und die haben sich mir aber auch aufgestellt, wenn jemand Schneiden gesagt hat. Das Einzige, wo sich mir die Nackenhaare nicht aufgestellt haben, war, wenn wir auf Englisch darüber geredet haben. Self-Harm oder Cutting, das klang für mich immer irgendwie, weiß ich nicht, sanfter, weiter weg,
gnädiger,
neutraler, aber Ritzen klang so abwertend, irgendwie herabwürdigend. Deswegen verstehe ich das aus der Perspektive meines früheren Ichs total, aber wenn mir das heute jemand sagt, dann löst das gar kein Gefühl bei mir aus und mir ist es eigentlich egal. Ich möchte nur nicht, dass ich, wenn ich rede, dieses Gefühl bei anderen auslöse, deswegen sage ich lieber Schneiden. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn man damit gerade ein Problem hat, kann es auch sein, dass das schon irgendwie doof klingt. Also,
Ja. Also ich wollte jetzt einfach nur mal darauf eingehen, dass du selbst gesagt hast, ich würde gerne es sagen, dass es nicht, dass man das sich nicht im Internet abgucken kann. Aber leider muss ich das so gestehen, dass du dir das dann doch im Internet irgendwo, sei es auf Social Media Plattformen oder wo auch immer, abgeguckt hättest.
Ich glaube, man kommt da auch alleine drauf. Und du hattest mich eben gefragt, das hatte ich gerade kurz außen vor gelassen, hattest mich eben gefragt, ob ich keinen anderen Ausweg gesehen habe. Und ich finde die Frage wichtig, deswegen will ich da kurz drauf antworten. Nee, habe ich nicht. Also einmal aus der Perspektive von damals, nein, habe ich nicht. Weil ich habe nicht die Möglichkeit gesehen, mit jemandem das Gespräch zu suchen. Ich habe nicht die Möglichkeit gesehen, zu weinen. Normalerweise lassen wir Gefühle los, wenn wir weinen. Das kam nicht, das war nicht da. Und dann hat sich das echt einfach angefühlt wie ein gefangenes Gefühl, was irgendwo ein Ventil braucht, wie so ein Druck und irgendwas muss raus. Und ich habe keinen anderen Weg gesehen, vor allem auch nichts, was so schnell geht. Aus der heutigen Perspektive, gerade weil ich ja auch selber jetzt fachlich ein bisschen in dem Bereich drin bin, ich möchte gerne sagen, benutzt bitte Skills und versucht eine bessere Alternative zu finden. Aber aus der Sicht von jemandem, der selber mal betroffen war, ist es echt nicht so einfach. Also wir haben uns früher über die Leute, die Therapeuten und die Ärzte kaputt gelacht, die uns gesagt haben, ja, mach dir halt ein Gummiband um deinen Arm und lass das flitschen, das tut auch weh. Schwierig. Schwierig. Also wir haben Leute, die uns mit solchen Sprüchen ankamen, auch gar nicht ernst genommen. Meine Freunde und ich haben uns über die lustig gemacht. Und ab dem Zeitpunkt, wo ein Therapeut uns sowas vorgeschlagen hat, war auch eigentlich der Therapeut schon unten durch. Tut mir im Nachhinein leid. Ich weiß, dass Therapeuten und Ärzte das oft in ihren Ausbildungen so lernen oder dann auch nicht besser wissen. Und das, was die eigentlich versucht haben, war uns zu raten, dass wir Skills anwenden. Aber das ist nicht bei allen Leuten gefallen, dieses Wort von benutzt doch Skills.
Selene, einfach eine Zwischenfrage für die Menschen, die sich gar nicht damit auskennen. Ja. Wenn du sagst Skills, erklär das vielleicht im psychologischen Hintergrund. Das bedeutet also, es gibt eine Möglichkeit, therapeutisch gesehen, ja nicht so weit zu gehen, wie zum Beispiel sich komplett selbst zu verletzen.
Genau, das Modell funktioniert grundlegend ungefähr so, dass man in der Therapie lernt, dass man auf seine eigenen Gefühle besser hört. Das heißt, man lernt Strategien, wie nehme ich wahr, wie ich mich gerade fühle, woran mache ich das fest, was löst das Gefühl aus, also gab es eine Situation, die dazu geführt hat, oder was ist jetzt gerade eigentlich in mir mit mir los? Und wenn ich merke, okay, ich habe gerade echt viel Anspannung, man teilt das in so Skalen ein und man sagt dann, okay, niedriges Anspannungslevel, höher, ganz hoch, mittel irgendwie. Und dann überlegt man sich Strategien, die bei dem gewissen Anspannungslevel noch helfen. Bei zum Beispiel leichter Anspannung kann sowas funktionieren wie ein Fidget-Toy, also diese Spielzeuge für die Finger, dass man was in den Fingern hat zum Bewegen, zum Drehen. Das funktioniert zum Beispiel, wenn man nervös ist, für viele Menschen ziemlich gut. Und die meisten Leute machen das ganz automatisch, mit dem Kugelschreiber klicken oder irgendwas zwischen den Fingern drehen oder neben dem Telefonieren kritzeln. Das ist, wäre therapeutisch betrachtet auch schon eine Art Skill, weil es beim Stressmanagement hilft. Die höheren Skills für höhere Anspannungslevel, die man aus dem Borderline, aus der Borderline-Therapie, DBT-Therapie viel kennt, sind solche Sachen wie Chili-Bonbons lutschen, Igelbälle zwischen den Händen kneten, scharfe Sachen riechen oder anlecken oder Ammoniak riechen, Riechsalz. Das sind alles solche Sachen, die man eher von den höheren Anspannungsleveln kennt. Ich muss sagen, wenn mir früher ein Arzt angekommen ist und meinte, ja, wenn du irgendwie angespannt bist, hier riech mal Ammoniak, stinkt ein bisschen, fand ich das jetzt nicht so cool. Und ich habe mich oft sehr missverstanden von den Leuten gefühlt, weil das Anspannungslevel, wo bei mir Ammoniak noch funktioniert, ist ein ganz anderes wie das Anspannungslevel, wo ich mich schon verletzt habe. Das heißt, das, was man in der Therapie eigentlich erreichen will, ist, dass man selber die Anspannung früher wahrnimmt und dann früher auf den Leveln, wo man noch gut eingreifen kann, auch wirklich schon handelt, bevor es so schlimm wird, dass man keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und ich habe eine gute Freundin, die hat viele Therapien gemacht, viel in Kliniken gewesen. Ich bewundere die für was sie kann, was ich nie konnte. Die setzt sich nämlich wirklich sehr bewusst hin und sagt, okay, ich fühle mich jetzt XY, ich wende jetzt meine Skills an und ich fange an bei. Und dann arbeitet ihre komplette Skills-Liste einmal durch mit all den Sachen, die für die funktionieren. Schreiben, Freunde anrufen, Igelbälle kneten, einen Spaziergang machen, Musik hören. Und wenn sie mit all diesen Dingen fertig ist und sie fühlt sich immer noch nicht besser, dann kann es sein, dass sie tatsächlich nochmal zur Selbstverletzung greift. Das ist in den letzten Jahren viel, viel weniger vorgekommen als früher, aber es kommt manchmal vor. Und ich finde das richtig bewundernswert, weil sie wirklich diese Fähigkeit hat, abzuwägen, ist das jetzt eine Situation, wo ich darauf zurückfallen muss, in Anführungszeichen, oder kann ich das anders handhaben? Ich finde aber, das zeigt auch sehr schön, dass es Situationen gibt, wo man tatsächlich keinen anderen Ausweg sieht, weil sie wirklich viele andere Sachen vorher versucht und die funktionieren nicht. In ganz vielen Fällen, und das will ich dazu sagen, funktionieren die super, aber in manchen Fällen eben nicht. Und als jemand, der selber Psychologie studiert, im Fach drin ist, möchte ich gerne sagen, versucht eure Gefühle früher wahrzunehmen und versucht Skills anzuwenden, so viel wie es geht. Aber habt Verständnis für euch selbst und habt Verständnis für Angehörige, wenn die einen Punkt an Anspannung überschreiten, wo sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Weil fast nichts hilft, in so extremen Situationen noch einen wieder runterzufahren, wie selbstverletzendes Verhalten. Und das muss man irgendwo mit auf dem Schirm haben.
Ich versuche da so ein bisschen den Vergleich zu ziehen in die, sagen wir mal, die normale, in Anführungsstrichen, normale Welt. Wenn ich mich jetzt selbst nehme und ich möchte das auf gar keinen vergleichen, ich möchte nur das Verständnis dazu gewinnen. Also wenn ich jetzt hier mit dir sitze oder mit jemandem telefoniere, greife ich auch immer zu einem Stift und kritzel nebenher auf Papier. Das mache ich immer. Das ist schon immer. Oder ich kenne auch diese Anspannung von mir. Da hilft bei mir zum Beispiel laute Musik. Oder einfach ins Auto setzen und Gas geben. Das ist der Wahnsinn. Und das ist ja, wenn man das jetzt wirklich hochspielt und weiterdenkt, kann dieses Gas geben vielleicht irgendwann mal nicht mehr reichen. Und irgendwann mal, also das versuche ich gerade auch einfach zu erklären. Und wenn das dann irgendwann mal nicht greift und nicht reicht, dann kommt das, was bei dir schon mit 13 da war. Und natürlich trete da erstens die Aufklärung, zweitens das Verständnis für deine Emotionen, für deinen Körper, für deine Physis, für deine mentale Gesundheit, für überhaupt. Du hattest ja gar keine Idee. Und dann ja total unreflektiert und ungefiltert greifen dann leider Kinder oder Jugendliche in diesem Fall zu diesem selbstverletzenden Verhalten. Und ich wollte gerade diese Frage stellen, und Social Media hat vielleicht sogar noch ein bisschen nachgeholfen, das hast du ja selbst gesagt, wobei du auch in einem Nebensatz gesagt hast, vielleicht, wahrscheinlich wäre ich auch selbst irgendwann mal drauf gekommen. Ne? Also irgendwann mal hättest du den Weg gefunden,
das ist das, was ich.
Der Reiz so hoch gewesen wäre, dass du nicht mehr ohne klargekommen hättest.
Genau, das ist das, was ich meine. Manche Menschen kommen da über andere Wege drauf. Oder wir haben das auch, sowas gab es früher auch schon, nur hat sich das oft anders gezeigt. Zum Beispiel Menschen, die, wenn sie nervös sind, sich auf die Unterlippe kauen und die Unterlippe blutig beißen, die nutzen auch Schmerz als Reiz, um ihr Gefühl wieder zu regulieren. Oder du kennst das vielleicht von Leuten, nicht die Fingernägel kauen, sondern an der Haut daneben. Und dann beißt man das irgendwann auf und es blutet ein bisschen. Und dann denkt man sich so, oh fuck, war voll unbewusst. Aber auch das sind eigentlich schon so Sachen, wo man im ganz kleinen Rahmen Schmerz benutzt, um die Gefühle wieder zu regulieren oder wenn man nervös ist, um sich wieder runterzubringen. Das ist natürlich ein ganz anderer Rahmen, wie jetzt wirklich Selbstverletzung im Sinne von Schneiden. Aber das sind so kleine Dinge, wo wir vielleicht uns selbst schon mal öfter bei ertappen, wo man jetzt aus dem Alltag eher was mit anfangen kann, wenn man denkt, ja, so Leute kenne ich auch, die haben dauernd die Finger blutig, oder ja, wenn ich nervös bin, quetsche ich immer Pickel aus. Also das sind so ganz viele Sachen, die man irgendwie aus dem Alltag kennt. Und ich glaube, über so Dinge kommt man tatsächlich eher auch darauf, dass das für einen funktioniert, aber das ist halt alles so schön unbewusst. Mhm. Schneiden ist halt eine Sache, die wirklich schon sehr groß und sehr bewusst ist. Und diese ganz vielen kleinen Sachen, die so unbewusst sind, die fallen da halt auch schon irgendwo mit rein. Aber die werden halt nie beachtet. Oder Leute, die, wenn die wütend sind, gegen Wände schlagen. So, die lassen klar auch Frust raus, aber die tun sich auch an den Händen damit weh. Also es sind viele Sachen, wo einfach Gefühle ein Ventil suchen und wir dann eine unbewusste Handlung durchführen, um eben das Gefühl zu verarbeiten, das Gefühl zu regulieren.
Lass uns vielleicht
gemeinsam. Menschen rauchen. So, ich gehe mal kurz, bin gestresst, ich gehe eben eine rauchen. Auch das wäre in dem Kontext betrachtet ein Skill, nur halt kein besonders gesunder. Mhm. Aber wenn dir das mit deinem Stressmanagement hilft, dann zählt.
Lass uns vielleicht an der Stelle mal kurz zusammenfassen, damit wir nicht missverstanden werden, dass wenn man jetzt jemanden kennt oder man selbst davon betroffen ist, sich die Haut an den Nägel rauszureißen oder rauchen oder vielleicht auch mal zum Alkohol greifen, um sich zu regulieren, dass man an der Stelle nicht direkt meinen soll, jetzt nach unserem Gespräch hier, da ist eine Diagnose fällig, sondern wir möchten im Gegenteil, wir möchten mit dieser Aufklärung diese zwei Welten näher aneinander bringen, um einander mehr Verständnis entgegenzubringen. Das bedeutet, also du hast jetzt schon eine Diagnose, das bedeutet, du brauchst auch eine viel heftigere Regulierung für deine Emotionen als ich. Und das ist das Einzige, was uns unterscheidet. Das bedeutet jetzt nicht, ich bin gesund und du bist krank. Und da fängt, ja, du unterhebst gerade die Hand, ich gebe dir gleich das Wort, vielleicht drücke ich das gerade falsch aus. Ich versuche nur, diese zwei Welten so ein bisschen zusammenzuführen, damit wir mehr voneinander Verständnis aufbringen. Genau, jetzt darfst du. Genau.
Ich weiß, dass du keinen Wissenschaftspodcast hast und ich rede nicht gerne immer überall über Wissenschaft. Aber ich finde es sehr schwierig, über Borderline und Psyche zu reden, ohne dass man mal das Gehirn angeguckt hat. Weil es gibt Studien, die, ich kann dir gleich mal den Link dazu schicken, das ist eigentlich auch ganz spannend, Studien, die gezeigt haben, dass im Gehirn von Menschen mit Borderline die das Zentrum, wo die Emotionen herkommen, also aus dem limbischen System, wo ganz viel von diesem Gefühlschaos stattfindet, das ist sehr aktiv. Das ist aktiver, als es eigentlich sein sollte. Der präfrontale Kortex, also quasi das Ding hinter deiner Stirn, ist dafür da, diese Dinge wieder zu regulieren. Und der ist weniger aktiv, der macht seinen Job nicht so gut bei Menschen, die Borderline haben. Häufig. Nicht immer, aber das sind Befunde und das wurde sehr häufig gefunden und war eben gewissermaßen auffällig. Das heißt, man kann schon irgendwo sagen, dass da Strukturen sind, dass auch einfach bei Betroffenen wie mir jetzt zum Beispiel Gefühle ein bisschen krasser sind, ein bisschen intensiver sind oder viel intensiver sind. Aber mein Regulationssystem, mein hauseigenes Regulationssystem nicht so gut greift. Und bei Menschen, die psychisch gesund sind, wie jetzt, ich nehme mal dich als Beispiel, bei dir zum Beispiel, deine Gefühle von Grund auf nicht so krass sind, nicht so weit hochkochen, aber auch dein Regulationssystem einfach schneller und besser greift und effektiver greift, wenn die hochkochen. Und das ist halt bei vielen Menschen, die eben Borderline haben, aber auch bei manchen anderen psychischen Krankheiten nicht so sehr der Fall. Und das finde ich halt irgendwo wichtig mal zu erwähnen, weil man ist so schnell bei der Sache zu sagen, ja, reiß dich halt mal ein bisschen zusammen. Ja, man kann ja nicht immer so ausflippen bei so Kleinigkeiten. Aber für Betroffene fühlt sich das nicht an wie Kleinigkeiten. Und für Betroffene fühlt sich das nicht an wie, ja, ich reiß mich mal ein bisschen am Riemen, hast recht. Weil das wirklich eine Sache ist, die man in der Neurochemie sehen kann, im Gehirn sehen kann, dass da einfach Unterschiede sind.
Danke für diese Aufklärung. Vielleicht wird es Zeit, an der Stelle auch mal ein Wort darüber zu verlieren, was du so tust. Das hast du gerade im Nebensatz erzählt. Du studierst Psychologie. Ja. Setzt dich also mit diesem Thema natürlich wahrscheinlich aus eigenem Bedürfnis heraus, dein eigenes Gehirn zu verstehen und vielleicht auch später in irgendeiner Art und Weise anderen Menschen dabei zu helfen, wieder gesund zu werden. Du hast ja einen krassen Hintergrund. Ich weiß das von dir, weil wir schon gesprochen haben miteinander. Und wenn wir über diese Skills sprechen, oder wie sagt man, also Dinge, mit denen man seine Gefühle dann reguliert, kann das bis zum selbstverletzenden Verhalten führen. Und dabei gibt es auch noch ein paar Dinge oder ein paar Auswege, die du selbst auch kennengelernt hast oder die du selber dir angetan hast und dazu zählen. Also das, was ich jetzt irgendwo schon gehört habe, da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählen, dazu gehört alles ein bisschen exzessiv, ne? Also zum Beispiel Alkohol trinken, Drogen nehmen, exzessives Sexverhalten. Versuch uns da mitzunehmen. Also mit 13 hast du angefangen, dich dann zu ritzen beziehungsweise zu schneiden, wenn wir dieses Wort vermeiden möchten. Und hast aber auch nicht nur das ausprobiert, um dich zu regulieren.
Viele Sachen, habe ich eben schon angesprochen, sind sehr unbewusst. Also kein Mensch oder die wenigsten Menschen setzen sich hin und sagen, boah, ich höre jetzt mit dem Essen auf, weil ich voll weiß, dass meine Gefühle dann abstumpfen und ich fühle mich gerade so mies, das ist bestimmt die Lösung meiner Probleme. Das macht keiner. Ich glaube, viele Menschen denken, man wird sich das so bewusst machen, aber das ist leider nicht so. Ich habe sehr schlechtes Körperbild gehabt und dachte auch, ich bin nicht so schön wie die anderen. Ich hatte schon immer ein hohes Bedürfnis Perfektion und Leistung. Und dann dachte ich vielleicht, werde ich von anderen mehr gemocht oder angenommen oder geliebt, wenn ich einfach weniger wiege, in dem Sinne schöner aussehe. Ich hasse es, dass ich diese ganzen Klischees auch noch irgendwie erfülle, aber ich habe Germany's Next Topmodel gesehen. Und ich hatte eh schon diesen Gedanken, irgendwie sind die anderen Mädchen alle hübscher als ich. Dann habe ich im Fernsehen gesehen, boah, ja, die sehen auch alle so toll aus. Warum seht ihr denn so toll aus? Ja, die sind alle schlank und sportlich. Vielleicht fühle ich mich ja auch einfach wohler, wenn ich schlank und sportlich bin. Deswegen schien mir das damals auf der Schiene irgendwie clever, einfach mal eine Diät anzufangen und zu gucken, ob ich mich dann wohler in meinem Körper fühle. Habe ich nicht. Aber durch das Hungern wurden ganz viele andere Prozesse ausgelöst, zum Beispiel, dass man sich tatsächlich emotional abgestumpfter fühlt, wenn man nichts isst, weil einfach viele Systeme im Körper runtergefahren werden, viele Sachen nicht mehr so gut funktionieren. Dein Körper arbeitet auf Sparflamme und eine Sache, die gespart wird, ist auch Gefühle. Das Einzige, was ich schon krass gemerkt habe, ist, man ist sehr reizbar, wenn man hungrig ist, aber so grundlegend fühlt man sich sonst sehr stumpf. Und in der Zeit habe ich das, kann ich jetzt im Nachhinein so sagen, bestimmt auch zur Emotionsregulation genutzt. Damals war das keine bewusste Sache. Also ich habe das aus anderen Gründen angefangen und dann hat es halt gut funktioniert, auch noch für andere Probleme. Ich bin von der Anorexie...
Selene, Zwischenfrage, das war vor deiner Zeit der Selbstverletzung.
Ungefähr zeitgleich. Ich habe mit 13 bin ich in die Essstörung gerutscht und mit 13 habe ich mit dem Selbstverletzen angefangen. Das ist sehr parallel gelaufen. Danach bin ich, wo ich an einer sehr miesen Grenze angekommen bin mit meiner Essstörung Haben meine Eltern gesagt, wenn du jetzt nicht wieder isst, dann kommst du in die Klinik. Und ich wollte echt nicht in die Klinik. Ich kann allen Menschen empfehlen, in die Klinik zu gehen. Das ist was ganz Tolles. Aber ich wollte da nicht hin. Und das geht vielen so. Und das muss man auch irgendwo als Angehöriger ein bisschen verstehen. Weil Klinik ist nicht immer einfach. Und viele Menschen haben da Angst vor. Und gerade ich als Jugendliche dachte, boah, ich kann kein Jahr in der Schule fehlen. Dann sehen ja alle anderen das, was nicht stimmt. Und wenn ich dann wiederkomme, dann bin ich die Außenseiterin. Bin ich ja eh schon. Ich will aber nicht die Außenseiterin sein. Und ich will nicht so viel Zeit verlieren. Und also da waren ganz viele Sachen für mich drin, die mir irgendwie Angst gemacht haben. Ich bin also nicht in die Klinik gegangen. Ich musste wieder anfangen zu essen. Und von da bin ich in die Bulimie gerutscht, nachdem man sehr lange nichts gegessen hat. Springt der Körper um auf so einen Viel-Essen-Modus, weil der sich die Sachen zurückholen möchte. Man nennt das Phänomen in der Anorexie auch extremer Hunger, Extreme Hunger. Habe ich mal ein schönes Buch zugelesen, ist ganz spannend. Das wirkt wie Binge-Eating und wenn man das nicht weiß und mental nicht darauf vorbereitet ist, dann denkt man, boah, ich verliere gerade die Kontrolle über alles, über mein Essverhalten, über mein Leben. Ich bin ja nur noch am Fressen. Hilfe, was kann ich eigentlich? Und das fühlt sich nicht schön an für Betroffene, vor allem dann, wenn man keine therapeutische Begleitung hat. Und ich bin von da in die Bulimie gerutscht, weil ich dachte, ich kann meine Fehler ungeschehen machen, wenn ich das einfach wieder erbreche, was ich gegessen habe. Das hat es aber eigentlich nur in die Länge gezogen. War jetzt nicht die beste Lösung. Und die Bulimie habe ich dann irgendwann zum Glück selber in den Griff bekommen. Und dann bin ich von da in den Alkoholismus gerutscht. Und von da habe ich angefangen, ziemlich viel Cannabis zu rauchen. Und dann war es wieder einigermaßen gut. Ich hatte zwischendurch noch Panikattacken und eine Schlafstörung, aber so ab mit 18 habe ich aufgehört, mich zu verletzen und aufgehört zu trinken und Antidepressiva abgesetzt. Dafür angefangen, Cannabis zu rauchen. Aber das war der Tag, wo es anfing, bergauf zu gehen. Also danach hatte ich zwar erstmal noch kurz ein anderes, ich sag mal, Problem an der Backe, aber das war jetzt verhältnismäßig zu den anderen Problemen auch irgendwie nicht so schlimm.
Es hat dir geholfen, vielleicht war das auch einfach noch schon auch eine andere Lebensphase, da hattest du vielleicht auch so dieses mit 13 vorhandene, wer bin ich, was soll ich, ich werde hier gemobbt oder ausgegrenzt, das vielleicht war das auch nicht mehr so da, vielleicht warst du auch schon gefestigter in deiner Persönlichkeit und dann kam, war das eine Abhängigkeit, wenn du sagst, du hast geraucht, Gras geraucht? War das eine Abhängigkeit oder wie würdest du das heute bezeichnen?
Ich finde das Wort Abhängigkeit schwer, weil Abhängigkeit heißt für mich, ich kann nicht ohne und das war es nicht. Aber ich habe schon sehr regelmäßig konsumiert und ich glaube, wenn ich das einem Therapeuten erzähle oder einem Arzt, wird der mich auch als abhängig abstempeln. Aber ich für mich hatte eigentlich den Eindruck, dass das mehr so eine Art Selbstmedikation gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob du das rausschneiden musst, wenn Minderjährige zuhören, aber es hat auch einfach Spaß gemacht, high zu sein.
Verstanden. Ich wollte gerade sagen, Kinder bitte nicht nachmachen. Wir wollen das nicht glorifizieren. Selene erzählt gerade ihre Geschichte und das sind Dinge, die ihr geholfen haben. Und das, was wir heute noch gar nicht so zum Vorschein oder noch gar nicht zum Vorschein gekommen ist, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen länger, du kannst sehr gut diese Dinge mittlerweile rückwirkend sehr neutral, sachlich und nüchtern und aufgeräumt formulieren, aber das verarbeitest du auch mit ganz, ganz viel Humor und das finde ich großartig. Ja, das muss man dazu sagen, dass man, dass wir so, wenn du solche Dinge sagst, dass der Humor natürlich sehr willkommen ist, aber das ist vielleicht auch eine Charaktereigenschaft von dir persönlich, die dir auch hilft, auch rückwirkend. Ich meine, mit der Vergangenheit schleppt man sich ja trotzdem immer rum, egal wie gut man diese aufgearbeitet hat und reflektiert hat. Darf ich dir auch die Sexfrage stellen? Also kam
Sexfrage.
Jetzt haben wir alles, Alkohol, Drogen, Essstörung. Wie war das? Also ohne, dass wir jetzt auch nicht jugendfrei werden. War das auch ein Thema? War das auch ein Regulierungsskill für dich? Also Skill war es ja dann nicht, aber oder wie nennt man das in Fachjargon? Aber Sex, exzessiver Sex, zu viel, zu wenig, wie würdest du das heute sehen?
Ja, es gibt ja
Kannst auch
bei.
mit Humor beantworten, also alles gut.
Alles gut. Erstmal kurz wissenschaftlicher Aspekt. Wie kommen wir überhaupt auf das Thema Sex in dem Kontext?
Ja.
Erstens, du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Zweitens, dass der Punkt mit den instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, wenn man jetzt häufig wechselnde Partnerschaften hat und die irgendwie sehr kompliziert sind, da ist das ja ab einem gewissen Alter mit dem Sexualverhalten auch irgendwie mit inbegriffen, dass wenn man eben sehr instabile Partnerschaften hat, die jetzt vielleicht häufig wechseln, dass man dann auch mit diesen Partnern eben ja in der Kiste landet. Deswegen, ja, aber generell gehört ja zu dem Punkt selbstschädigende Verhaltensweisen auch alle Sachen, die dich potenziell in Gefahr bringen könnten. Und dazu gehören auch solche Sachen wie risikoreiches Verhalten, Autofahren, also zu schnelles Autofahren oder ungeschützter, häufig wechselnde Partnerschaftsdingsbums, Geschlechtsverkehr. Also einfach Dinge, wo man sehr unvorsichtig mit sich selbst umgeht, oder sich größerer Gefahr aussetzt, als vielleicht jetzt irgendwie sein müsste. Ja, war schon ein Thema. Merke ich vor allem dann, wenn ich mich mit Gleichaltrigen unterhalte und merke, dass die deutlich weniger Partnerschaften hatten, oder auch ganz andere Erlebnisse. Schön ist, dass man sich ja als Person mit psychischer Krankheit häufig mit anderen Personen mit psychischen Krankheiten umgibt, weil die haben den gleichen Humor und man versteht sich irgendwie. Deswegen bin ich sehr viel von Leuten umgeben, die einfach ähnliche Geschichten haben, also komme ich mir nicht so blöd vor. Aber wenn ich schon mal mit Leuten rede, die irgendwie ein sehr reguliertes, normales Leben in sehr gelenkten Bahnen hatten, und ich sehe mir an, dass so ein Mädchen aus meiner alten Schulklasse auf der Realschule jetzt ihren Freund von damals geheiratet hat. Puh. Fühlt man sich dann doch manchmal nicht so ganz toll mit, weil bei mir war das ein bisschen chaotischer. Wir haben früher zum Spaß immer gesagt, dass man emotionale Löcher ja auch mit vielen Dingen stopfen kann.
Bilder im Kopf, Bilder im Kopf.
Ja,
Ja,
genau, das gehört halt irgendwie dazu.
okay.
Also, mein Lieblingsspruch war eigentlich immer, es fühlt sich gut an, geliebt zu werden, auch wenn es nur für eine Nacht ist. Gerade ich als jemand, der Probleme damit hatte, allein zu sein und mit diesem Gefühl nicht gut klargekommen ist, für mich war das immer ganz viel wert, in Gesellschaft zu sein und ganz viel wert auch bei Männern zu sein oder bei Frauen zu sein, die mir das Gefühl geben, geliebt zu werden, die mir irgendwie Anerkennung geben. Und da war Sex schon irgendwie ein Thema, vor allem auch, wenn man viel Perfektionsanspruch an sich selbst hat. Ich habe mich als Jugendliche irgendwann mal gefragt, auch eher so ein bisschen unbewusst, was kann ich machen, um Männern zu gefallen? Gut aussehen war das eine, und das andere, was Männer immer toll finden, sind Frauen, die gut in der Kiste sind. Also dachte ich, wenn ich ein bisschen was darüber lerne und mich damit auseinandersetze und da irgendwie in Anführungszeichen gut drin bin, vielleicht führt das dazu, dass meine Partnerschaften länger halten, weil die dann nicht mich betrügen würden, wenn sie ja von mir alles kriegen. Warum soll man sich das dann woanders holen? Das war so ein bisschen mein Gedanke in dem Ganzen.
Hat sich das ausgezahlt? Also hast du das bestätigt bekommen? Also hast du das bekommen, was du benötigt hast, deine Aufmerksamkeit?
Ja, schon. Doch, ein bisschen.
Kurzfristig, aber ja, okay.
Ja.
Heute lebst du in einer oder bist du in einer gesunden Partnerschaft, soweit ich das weiß. Und redet ihr rückwirkend manchmal über diese Zeit?
Klar, wir sprechen viel. Kommunikation in Beziehungen ist das A und O. Und ja, mit vielen Sachen gehen wir auch einfach mit Humor um. Ich bin so dankbar dafür. Mein Freund ist einer von den, ich habe seltenen Menschen getroffen, der so wenig andere Leute verurteilt für irgendwas. Das heißt, egal was ich erzähle, egal welche Geschichten ich rauskrame, da ist nie irgendein Urteil auf meinen Geschichten oder irgendeine Abwertung gegen mich, sondern wir können einfach über diese Geschichten reden, wie über Geschichten, die in einem Buch stehen. Aber das wertet mich nicht als Mensch ab. Er wertet mich nicht als Mensch ab. Er sieht mich nicht in einem anderen Licht, wenn ich ihm irgendwas erzähle. Und das führt dazu, dass ich Bedürfnisse offen und frei kommunizieren darf, was ich total schön finde. Und es führt auch dazu, dass ich mich für all diese alten Geschichten vor ihm niemals schämen muss. Und das ist sehr, sehr viel wert.
Du hast gerade so schön beschrieben, wie dein Freund dich sieht. Wie siehst du dich? Wer bist du in deinen Augen?
Inzwischen Viel. Ich bin viel. Ich bin Künstlerin, ich bin Autorin, ich bin Schülerin, ich bin Studentin, ich bin Selene, ich bin aufgeweckt, ich bin, ich glaube, intellektuell nicht ganz aufgeschmissen. Ich glaube, ich bin schlau. Ich glaube, das kann ich über mich sagen. Ich weiß, das klingt bestimmt arrogant, aber ich habe, glaube ich, inzwischen genug Selbstbewusstsein, dass ich das so sagen darf. Ja, ich bin all diese Dinge und ich glaube, so ein paar Charaktereigenschaften, die ich einfach habe, die kann ich mir auch zusprechen. Ich kann gut reden. Ich bin aufgeweckt, ich bin kreativ, ich bin spontan. Manchmal bin ich viel, manchmal bin ich extrem und das ist okay. Das gehört auch dazu. Ja, ich glaube, das bin ich heute.
Schön, ich muss gerade lächeln, mir fällt gerade gar nichts ein. wie viel Raum nimmt die Krankheit jetzt in diesem Moment in deinem Alltag ein? Wenn überhaupt noch, also muss ja gar nicht, wenn du sagst, es war, also das, was mir aufgefallen ist, als du gerade auch deine Geschichte beschrieben hast, dass du in der Vergangenheit gesprochen hast, dass du
ja, symptomtechnisch erfülle ich die Symptome nicht mehr. Also wenn wir es kurz durchrasseln, ich habe keine Angst vor dem Verlassenwerden, ich komme auch alleine klar. Ich habe einen ganz langen Roadtrip gemacht, wo ich alleine gewesen bin, um mich dem zu stellen. Und das war ein bisschen unangenehm. Ich habe für mich festgestellt, ich bin einfach gern in Gesellschaft. Aber diese Angst vor dem Alleinesein, die ist einfach nicht mehr so da. Also wenn ich jetzt mit meinem Freund wirklich Streit hätte und wir entschließen uns zu trennen, dann könnte ich damit leben und ich würde ihm für seinen Lebensweg von Herzen alles Gute wünschen. Aber ich würde nicht versuchen, toxisch daran festzuhalten oder das wäre für mich jetzt, es wäre okay. Ich kann mit meinem Leben weitermachen. Ich kann meinen Weg weitergehen, auch wenn mal für eine Zeit lang keiner mitgeht. Und das ist nicht mehr da. Dann ich habe diese instabilen zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr. Ich habe eine feste Partnerschaft und ich habe nicht mehr dieses wechselnde Freundeskreis-Chaos. Also ich habe nicht mehr Leute in meinem Leben, die nur ein halbes Jahr bleiben, sondern ich habe jetzt auch wirklich Menschen um mich rum, die schon viele Jahre in meinem Leben sind und von denen ich weiß, dass ich mich auf die verlassen kann. Ich bin aber dadurch, dass ich in mir selbst jetzt auch irgendwie fester bin, habe ich ja einen festen Weg. Also ich spring nicht mehr von A nach B, von der Musikrichtung zu der anderen, von dem Freundeskreis zum nächsten, von der Bar, in der ich gerne bin, zu der anderen. Und dadurch habe ich ja endlich die Chance, dass sich um mich herum was Festes aufbaut. Weil wenn ich selber instabil bin, ist auch alles um mich herum instabil. Ich habe endlich ein klareres Identitätsgefühl. Wobei ich das manchmal immer noch schwierig finde. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich sehr viel habe, was mich ausmacht, weil ich einfach schon so viele Geschichte habe und ich habe viele Hobbys und viele Interessen. Deswegen ist das irgendwie trotzdem eine große Kiste mit ganz vielen kleinen Gegenständen drin. Aber es ist eine große Kiste und die ist meine Identität. Und früher hat sich das angefühlt, als würden all diese Gegenstände, die jetzt in meiner Kiste sind, verstreut mit allen anderen Gegenständen auf dem Boden liegen und ich wusste nie, welche jetzt davon zu mir gehören und welche zu dem Chaos von anderen Leuten gehören. Ich habe jetzt meine Persönlichkeitssachen in meine kleine Kiste packen können und das bin jetzt ich. Selbstschädigende Verhaltensweisen? Nein, das Einzige, was ich mache, ist regelmäßig zum Sport gehen. Der Rest ist weg. Ich habe sogar mit dem Zigarettenrauchen aufgehört. Das ist echt komisch. Suizidale Handlungen und oder Gedanken? Absolut nicht. Ich habe hin und wieder Gedanken, aber nur, wenn ich so einen richtig schlechten Tag habe. Meistens, wenn ich meine Tage habe. und das ist in Ordnung, weil ich weiß, damit umzugehen und ich weiß, dass man nicht jeden Gedanken auch ernst nehmen muss. Und das ist in Ordnung. Stimmungsschwankungen? Ja, okay, schon so ein bisschen. Die habe ich manchmal noch. Aber das ist ein Punkt von der ganzen Liste. Das Gefühl von Leere oder Langeweile. Hey, wenn du immer beschäftigt bist, hast du keine Langeweile. Vielleicht habe ich das gerade nur ausgelagert auf ein anderes Coping und bin einfach immer beschäftigt genug, um mich damit nicht zu beschäftigen. Aber das ist in Ordnung, wenn das für mich funktioniert und nicht ungesund ist, passt schon. Impulsivität? Ich sag lieber Spontanität.
Okay.
Also, ja gut, das gehört, glaube ich, irgendwie zu meinen Charaktereigenschaften. Ich bin halt ein spontaner Mensch. Ich mache schon mal irgendwie Sachen sehr spontan, aber es ist nicht mehr dieses völlig undurchdachte, unreflektive, impulsive. Also ich denke nach, bevor ich was mache, auch wenn ich was Spontanes mache. Ich denke vorher drüber nach. Mhm. Ich denke auch über die Konsequenzen nach. Ja, also das ist eigentlich, erfülle ich die diagnostischen Kriterien nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, die Krankheit nimmt keinen Platz mehr in meinem Leben ein, was die Symptome angeht. Das bisschen, was geblieben ist, kann ich irgendwie akzeptieren. Das gehört auch gewissermaßen zu meinen Persönlichkeitseigenschaften. Das empfinde ich aber nicht als Last und auch nicht als krankhaft. Was mehr Platz in meinem Alltag einnimmt, ist die Aufklärung. So Gespräche wie das, was wir jetzt haben, aber auch mein Instagram, das mit den Büchern. Ich habe Narben und die kann ich nicht loswerden. Das heißt, mich werden für den Rest meines Lebens auch Leute darauf ansprechen. Und dann muss ich antworten. Und ich will nicht antworten, ich will nichts dazu sagen oder da möchte ich nicht drüber sprechen, weil das ist gelogen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht alles an die große Glocke hängen und immer darüber sprechen und alles tausendmal erzählen. Deswegen habe ich ja das Buch geschrieben. Dann kann ich Leuten sagen, ich muss nicht alles nochmal erzählen. Hier, lies mein Buch.
Aber das ist ein guter Zeitpunkt für Werbung für dieses Buch. Magst du mal was erzählen? Magst du?
Ja, klar. Tatsächlich genau das. Mich haben sehr viele Menschen sehr viele Sachen zu der Krankheit gefragt und ich kann ganz gut reden. Und dann dachte ich, ach ja, ich schreibe mal so eine DIN A4-Seite oder zwei. Dann kann ich die Leuten mitgeben, wenn die Fragen haben. Dann muss ich nicht alles nochmal erzählen. Ja, aus den zwei DIN A4-Seiten ist ein kleines Buch geworden und dann habe ich es überarbeitet und jetzt ist es halt das Buch.
Und das ist toll übrigens. Ich habe es gelesen, das ist wunderbar, weil es aufklärt, sachlich aufklärt und ist immer geschmückt, so formuliere ich das mal, geschmückt. Erstens mit deinen schönen Illustrationen, du malst, du bist sehr talentiert, was das angeht. Und du schmückst das aus, diese sachliche Trockenheit mit deinen persönlichen emotionalen Geschichten. Und das machst du auf eine sehr, sehr erfrischende, humorvolle, auch in diesem eigentlich ja, jetzt mal, sachlichen Buch Art. Das hat mir sehr gut gefallen.
Mir ist das wichtig, dass Menschen keine Angst vor dem Thema haben und keine Angst haben zu fragen und keine Hemmungen und Barrieren dazwischen bauen. Wenn ich jedes Mal den Leuten das Gefühl gebe, dass sie in jedem Gespräch mit mir in Fettnäpfchen treten, will keiner mehr mit mir reden. Wenn ich auf Familienfeiern oder auch auf wie dem Mental Health Festival, auf irgendwelchen sozialen Sachen, dauernd Menschen ausweiche, Fragen ausweiche, sage, hey, sowas fragt man nicht, lass mich mit dem Thema in Ruhe, das ist mir zu persönlich, dann spricht mich doch keiner mehr an. Weil bei jedem Satz haben die Leute Angst, bei mir auf irgendwas draufzutreten, was für mich unangenehm ist. Und deswegen finde ich es für mich schöner, wenn ich damit einfach offen sein darf, weil das ermöglicht die Konversation mit anderen, das ermöglicht das Fragen stellen, das ermöglicht das Unbefangensein. Wie, ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet und im Krankenhaus, also ich habe dann Praktikum gemacht und im Krankenhaus mussten wir aus hygienischen Gründen in T-Shirts arbeiten und das ist voll okay, aber es bedeckt eben die Narben nicht und dementsprechend wird man schon mal darauf angesprochen, weil in unserer kleinen Bubble kennt jeder diese Regeln von, ach, das ist grenzüberschreitend und man sollte nicht und mimimi. Aber im Krankenhaus, gerade die älteren Menschen, kennen diese Regeln nicht. Und das ist in Ordnung. Mich hat also ein älterer Herr, der war so Mitte 60, auf dem Flur angesprochen und meinte, ja, erstmal hat er so gestarrt. Manchmal sieht man diese Blicke, wo die Leute so gucken. Und es gibt so Unterschiede. Irgendwann hat man das raus, weil es gucken wirklich viele Leute. Manche Leute gucken wirklich sehr fragend, als hätten die sowas noch nie gesehen. Die sehen das zum ersten Mal und die wissen dann oft wirklich nicht, was das ist. Und andere Leute gucken so, als würden die was wiedererkennen. Als würden die gerade erkennen, was sie sehen. Wie wenn du jemanden auf der Straße triffst und du siehst das Gesicht und du denkst dir, fuck, den kennst du doch. Und so gucken manche Menschen eben auch auf die Narben mit entweder diesem Gesicht von, hä? Oder diesem Gesicht von, wer bist du? Was ist das? Kenn ich doch. Und der schaute sehr wissend, aber neugierig und sagte dann, naja, er wäre jetzt ja auch in einem Alter, da müsste man ja auch einfach mal fragen, wäre ja auch egal, was ich denn da am Arm gemacht hätte. Und ich habe ihm dann frech entgegnet, dass ich als Kind in den Fleischwolf gepackt habe und wir haben kurz beide drüber gelacht. Und dann hat er grinsend, aber ein bisschen ernster gesagt, nee, komm, erzähl doch mal, was war denn los oder jetzt mal ernsthaft. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich eine Borderline-Störung habe, meine Kindheit nicht so easy war, meine Jugend nicht so easy war und ja, da habe ich halt angefangen, mich zu verletzen und daher sind die Narben. Und dann sind wir in ein wunderschönes Gespräch abgedriftet, weil ich einfach nur die Gegenfrage gestellt habe, warum er das wissen möchte, warum er denn fragt. Und das lohnt sich manchmal, weil viele Menschen denken oder sind sehr abgeneigt zu antworten. Wenn man fragt, ja, hast du dich da geritzt oder was ist das denn? Dann stellen sich einem die Nackenhaare auf und man denkt sich, lass mich doch damit in Ruhe jetzt. Aber die Gegenfrage lohnt sich. Warum fragst du denn? Weil kennst du das nicht? Kennst du dich mit dem Thema nicht aus? Bist du neugierig? Hast du eine Frage? Kann ich dir was beantworten? Oder fragst du, weil du mich in eine unangenehme Situation bringen willst und glaubst, dass du mir damit irgendwie auf den Keks gehen kannst? Warum fragst du denn? Kennst du selber jemanden, der sich verletzt? Hast du vielleicht Kontakt damit gehabt? Was ist los? Und genau diese Frage habe ich ihm gestellt und habe ihn gefragt, ob er aus Neugierde fragt oder weil er jemanden kennt, aus persönlichem Interesse heraus. Und er hat tief Luft geholt und den Satz angefangen mit, ja, meine Tochter. Und damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Wir haben uns dann sehr schön unterhalten. Er hat mir erzählt, seine Tochter hat Borderline, sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und er hat nie verstanden, was es mit dieser Krankheit, mit dem Selbstverletzen auf sich hat. Und er hat immer nicht verstanden, warum er nichts dagegen tun kann. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit von Angehörigen. Und er wollte von mir so gerne wissen, was bei mir funktioniert hat, dass es mir wieder besser ging, aber seiner Tochter nicht. Warum ging es seiner Tochter nicht besser? Was war das magische Mittel, was bei mir alles wieder gerade gerückt hat? Warum hat das bei mir aufgehört? Und wir haben uns, glaube ich, über eine Stunde unterhalten. Es war echt sehr spannend. Der war zum Glück auch sehr, sehr wach und sehr klar und sehr reflektiert und konnte unglaublich schnell verstehen. Es war super schön. Ich habe ihm grundlegend das erklärt mit dem Gehirn und dem Emotionszentrum, was ich hier eben auch angesprochen habe. Und er fand das sehr spannend, weil er das zum ersten Mal gehört hat. Und gerade deswegen ist mir so wichtig, das dazu zu sagen, weil man sucht immer so gerne Schuldige. Und bei psychischen Krankheiten ist man so schnell versucht, den Betroffenen zu sagen, sie sollten sich nur mal mehr zusammenreißen oder als Angehöriger die Schuld bei sich selbst zu suchen und zu fragen, wo habe ich was falsch gemacht? Ich als Elternteil, aber auch ich als Partner, als Freund, als was habe ich denn falsch gemacht? Wo habe ich versagt? Wo habe ich nicht genug geholfen? Und das ist mir immer ganz wichtig, Leuten mit diesen Gefühlen zu sagen, erstens, ihr als Betroffene seid nicht immer selber schuld an dem, was ihr fühlt. Ihr seid verantwortlich dafür, dass ihr es besser macht, in Anführungszeichen, dass ihr lernt, damit umzugehen, dass ihr Wege findet, die gesünder sind. Ihr seid verantwortlich dafür, euch Hilfe zu suchen und für euch rauszufinden, was euch hilft. Aber Angehörige müssen begreifen, dass Betroffene nicht schuld sind, aber die Angehörigen auch nicht. Also meine Eltern sind nicht schuld und ich bin nicht schuld. Und das ist mir wichtig. Und so war der Mann nicht schuld und seine Tochter war nicht schuld. Und vielleicht auch die Ärzte und das alles war nicht unbedingt schuld daran, dass es nicht funktioniert hat. Sondern manchmal sind Situationen nicht so einfach, wie sie aussehen. Und er war so erleichtert darüber, dass irgendjemand ihm mal gesagt hat, dass er als Vater nicht grundlegend versagt hat. Das fand ich schon irgendwie ganz spannend. Ich glaube, da ist viel Bedarf auch an Selbsthilfegruppen oder an Gruppen, wo Angehörige sich austauschen können. Wir versuchen immer Angebote für Betroffene zu schaffen, aber es ist auch nicht immer einfach für die Familien, die mit Menschen mit psychischer Krankheit umgehen müssen oder für die Partner.
Selene, wer sind wir? Wenn du sagst, wir versuchen, wer sind wir?
Na ja, gut, ich studiere Psychologie. In meiner Welt bin ich jetzt irgendwie auch dann schon so ein bisschen mit da einberechnet, weil ich würde gerne auch in dem Bereich arbeiten. Und wir, die ganze Mental Health Bubble, die Sozialarbeiter, die Pädagogen, die Psychologen, die Ärzte, das in Anführungszeichen Gesundheitssystem, man ist so versucht, Angebote zu schaffen für Betroffene in diesem System, dass sie einen Platz haben, dass denen geholfen wird. Aber ganz oft haben die nicht mitbedacht, dass Angehörige sowas auch gut brauchen können, dass da die Stütze auch für die Familien sein muss.
Gut. Ich möchte zumindest mal dein Buch auf jeden Fall nochmal erwähnen. Wir werden das auf jeden Fall verlinken, weil genau, die Geschichte basiert ja, deine jetzige Geschichte mit diesem Mann im Krankenhaus basiert ja auf diesem auf diesem Buch, so fing das ja an, du wolltest erklären, warum du das Buch geschrieben hast.
Genau.
Das heißt Borderline Manual, ein Tourguide für Betroffene und Angehörige. Und damit beschäftigst du dich tatsächlich. Also es geht dir darum, aufzuklären, sowohl für Betroffene als auch Angehörige, eine Hilfestellung für beide Gruppen hast du damit geschaffen. Du hast noch ein anderes Buch geschrieben. Magst du darüber
reden?
Das finde ich auch sehr, sehr spannend und interessant. Da geht es auch um die Krankheit, aber für eine andere Zielgruppe.
Ich gehe ins Taekwondo-Training und im Taekwondo-Training haben wir eine Mädchenumkleidekabine und in der Mädchenumkleidekabine stand ein 9-jähriges, sehr aufgewecktes Mädchen mit großen Rehaugen vor mir und hat mich gefragt, was hast du da am Arm gemacht?
Kinder sind so toll, einfach.
Liebe Kinder, die fragen noch so schön unschuldig. Da ist kein Nix, was in der Frage mitschwingt, außer reine Neugierde von Kindern. Ich liebe es. Aber es ist auch das Schwierigste zu beantworten, weil, wie erklärst du das einem 9-jährigen Mädchen? Ich kann der nämlich nicht ankommen mit, ja, da sind so zwei Zentren in meinem Gehirn, da ist ein bisschen was nicht ganz richtig gelaufen und dann war das, was, wie erzählt man das einem 9-jährigen Kind? Ich habe also erstmal gedacht, gut, erstens, ich will den Vater von dem Kind vorher fragen, was ich überhaupt sagen darf, weil ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche Geschichten erzählen, wenn ich nicht weiß, wie die Eltern damit umgehen. Das ist wichtig, das muss man mitbedenken. Vielleicht auch, wenn Rückfragen von dem Kind sind und ich habe irgendwas erklärt und die Eltern wollen dann aber nicht darüber reden oder auf jeden Fall war mir das wichtig und ich habe versucht, das Gespräch abzuwimmeln und habe einfach gesagt, dass ich da eben Schrammen habe und dass ich mich da mal verletzt habe. Kinder sind so schön, weil ihre Antwort war, ja, aber so kann man sich doch gar nicht schneiden. Na gut. Und dann war das Thema auch erstmal kurz durch. Aber die Frage kam natürlich noch ein paar Mal öfter. Und ich bin zu einer Freundin von mir gefahren und habe sie gefragt, wie sie es ihrem Kind erklären würde, wenn sie müsste. Und ihr Kind ist jetzt 6, ich glaube 7 geworden dieses Jahr. Und wir haben kurz überlegt. Und sie sagte mir ganz frech, ja, schreib doch einfach ein Kinderbuch, du schreibst doch so gerne. Ich habe mit Kindern nicht viel zu tun. Ich habe keine eigenen, ich habe nie mit welchen gearbeitet. Ich bin in keinem Umfeld groß geworden, wo viele Kinder waren. Wie soll ich ein Kinderbuch schreiben? Auf dem Weg nach Hause hat mein Gehirn das komplette Manuskript ausgespuckt. Ich habe eine Sprachmemo an mich selbst recorded und mir einfach alles vorgebrabbelt. Und als ich zu Hause war, habe ich angefangen, die Bilder dafür zu zeichnen. Es hat, glaube ich, 3 oder 4 Wochen gedauert, dann war das Ding fertig. Und jetzt habe ich halt ein Kinderbuch, was versucht, Kindern Borderline zu erklären. Ich finde, irgendwie eignet sich das trotzdem auch ganz gut für Erwachsene, weil es sehr einfach und sehr bildlich ist. Aber wenn man Eltern hat, die sowas ihren Kindern erklären wollen oder auch in der Familie, dann kann man das eben ganz gut benutzen, um über diese Metaphern, über diesen Weg, den Kindern das zu erklären. Wichtig finde ich es dabei auch immer, dass die Eltern selber bereit sind, Fragen zu beantworten und das nicht einfach hinlegen und so stehen lassen. Ich glaube, das ist ähnlich wie mit Aufklärung über Sexualität bei Kindern. Man sollte niemals einfach ein Buch auf den Tisch schmeißen und sagen, weißt du was, lies das mal, danach weißt du wie und dann ist das Thema durch. Sondern man sollte als Elternteil oder wer auch immer das an Erziehungsberechtigter gerne erklären möchte, immer für Rückfragen offen sein und darauf vorbereitet, dass man vielleicht noch mehr als nur das dazu sagen muss. Das finde ich immer wichtig, dazu zu sagen. Aber,
ja, wie heißt das Buch? Sag mal, wie das heißt.
Die Katzenkrankheit.
Okay, gut. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und ich einfach nochmal sachliche Rückfrage, wäre das Buch auch für jemanden mit einer anderen psychischen Erkrankung oder wirklich würdest du das wirklich ausschließlich für Borderline-Erkrankungen verwenden?
Das Kinderbuch ist nicht nur spezifisch auf Borderline bezogen. Ich habe es natürlich in der Einleitung kurz erwähnt. Aber es erklärt grundlegend den Mechanismus von selbstverletzendem Verhalten und so ein bisschen auch Stimmungsschwankungen und solche Sachen. Also ich glaube, man kann es bestimmt auch für andere Sachen benutzen. Ad hoc wird mir vielleicht komplexe posttraumatische Belastungsstörung einfallen oder wenn jemand Depressionen hat und sich im Rahmen dessen selbst verletzt, kann man das bestimmt dafür trotzdem abwandeln und benutzen. Ich finde das immer schwierig, Es ist ein Thema, mit dem ich mich gerade viel beschäftige und es tut mir leid, wenn ich dazu jetzt nochmal zwei Sätze sagen muss. Ich weiß, dein Zeitpensum ist gleich voll.
Ja, alles gut, alles gut.
Und zwar finde ich, viele Menschen identifizieren sich sehr stark mit ihren Diagnosen und das ist okay. Das hilft, man findet sich irgendwie da drin ein und man weiß endlich, das ist falsch mit mir. Aber Diagnosen sind nicht wie in der Medizin. Ich kann keinen Abstrich von deinem Rachen nehmen und sagen, ja klar, ist PTBS, ganz, ganz easy, sondern ich muss Fragen stellen und anhand dieser Fragen deine Antworten interpretieren. Wie deine Antworten interpretiert werden, ist aber abhängig vom Therapeuten, von dem therapeutischen Buch, von den Lektüren, die er benutzt, von den Erfahrungen, die er schon gemacht hat, von dem Vorwissen und Grundwissen, was er hat, von seiner eigenen Einstellung zu manchen Krankheiten. Und deswegen auch von den Fortbildungen, die Person gemacht hat. Deswegen finde ich das immer schwierig. Zum Beispiel ADHS und untherapiertes ADHS können in der Pubertät und auch im Erwachsenenleben zu ganz blöden Schwierigkeiten führen. Zum Beispiel zu Depressionen. Im Rahmen von Depressionen kann Selbstverletzung auftreten. Im Rahmen von Zwangsneurosen gibt es Überschneidungen mit Essstörungen und ab wo wird Sportsucht eigentlich eine krankhafte Sache? Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Kindern mit Hochbegabung. Auch ganz spannend, dass hochbegabte Kinder häufiger mit Autismus-Spektrum-Störungen oder mit ADHS diagnostiziert werden. Einfach weil die Symptome sich ähneln. Und das, finde ich, ist ganz, ganz schwierig, weil viele Symptome und viele Dinge, die uns dann im Alltag passieren, als Betroffene uns im Alltag passieren, überschneiden sich in den Krankheiten. Und es ist nicht immer so einfach und so klar, das in irgendein Schema einzuordnen, wie das jetzt bei Grippeviren oder irgendwas anderem der Fall wäre, was man einfach testen kann und dann weiß man, wo man dran ist. Und das vergessen viele Betroffene und viele vergessen, dass eine Diagnose nicht in Stein gemeißelt ist und dass eine Diagnose in der Psychologie auch nur heißt, du hast ein paar Dinge gesagt und dein Therapeut hat diese Dinge wie folgt interpretiert. Aber das kann von einem anderen Therapeuten oder Arzt auch ganz anders interpretiert werden und viele Dinge überschneiden sich. Zum Beispiel die komplexe posttraumatische Belastungsstörung und Borderline überschneiden sich zu so einem hohen Grad, dass es in der Psychologie gerade Debatten darüber gibt, ob man Borderline in die komplexe posttraumatische Belastungsstörung überführt und Borderline als Krankheitsbild abschafft. Viele sind der Meinung, dass das clever ist, dass es gut ist. Andere sind der Meinung, dass es völliger Bockmist ist. Also da gibt's ganz viele Diskussionen und Streits drüber. Und so ganz klar, wie man sich immer vorstellt, dass diese Diagnosen voneinander abgegrenzt sind, ist es einfach nicht. Und so in Stein gemeißelt ist es nicht, weil was ist, wenn tatsächlich im nächsten diagnostischen Buch kein Borderline mehr existiert? Was ist dann? Was kriegen die für eine Diagnose? Hat das Folgen auf die Behandlung? Also man muss sich irgendwie als Betroffener von psychischen Krankheiten auch mal kurz in den Kopf rufen, dass das nicht so einfach ist wie bei körperlichen Krankheiten. Und damit will ich nicht sagen, dass körperliche Krankheiten einfach sind. Jeder Laie, der schon mal versucht hat, ein MRT-Bild zu googeln und zu gucken, was er erkennt, keine Ahnung. Also es ist auch da nicht einfach. Es werden ja nicht umsonst viele Krankheiten und Probleme, die körperlich sind, lange übersehen. Bei der Psyche ist es aber noch mal schwieriger, weil man keine Biomarker hat und keine Scans und keine Bilder, so wie man das vielleicht bei körperlichen Sachen eher benutzen kann. Und deswegen muss ich das dazu sagen, es ist nicht immer so klar abzugrenzen. Und in der Hinsicht finde ich, dass das Buch sich eigentlich für mehr Leute eignet, als nur für Menschen mit Borderline, in Anführungszeichen. Eben weil es sehr viele Überschneidungen gibt. Und am Ende ist es nicht wichtig, welche Diagnose du auf dem Zettel stehen hast, sondern welcher Weg für dich funktioniert, um mit der Diagnose klarzukommen und mit der Diagnose zu leben. Und da können bestimmt die Strategien, die ich in dem Buch jetzt als für Borderline aufgeschrieben habe, auch für Menschen funktionieren, die ganz andere Probleme haben, für Menschen mit Depressionen, für Leute, die aus einer Sucht kommen, für Angehörige, für eben diese Leute. das muss sich nicht auf Borderline beschränken, aber ich, da ich diese Diagnose habe, habe das natürlich aus der Sicht einer Borderlinerin an andere Betroffene geschrieben. Das heißt nicht, dass man die Strategien nicht viel breit gefächerter anwenden kann.
Hm. Du hast ja noch ganz, ganz viele Jahre vor dir. Wenn du irgendwann feststellst, das Buch ist ein bisschen zu nischig und dein Studium zu Ende gemacht hast, kannst du ja noch mal ein paar Bücher schreiben. Die andere psychische Erkrankung auch noch mal beleuchten, auch gerade für Kinder oder für Kinder erklärbarer machen.
Ich arbeite daran.
Ja, bist du schon daran?
Ich schreibe regelmäßig an neuen Projekten. Also ich habe jetzt gerade ein Projekt, das mache ich hauptsächlich für mich, wo ich die Entstehung meiner eigenen Krankheit und den Verlauf einmal aufschreiben will. Weil mir wichtig ist, das für mich einfach einmal sortiert zu haben. Und ich glaube, im Alter fängt man an, Sachen auch viel zu vergessen. Und mir ist wichtig, dass ich nicht vergesse. Mir ist wichtig, dass ich das immer irgendwo mal habe, wo ich nochmal nachgucken kann. Aber auch einfach, dass ich es für mich mal sortiert habe. Weil viele von diesen Sachen, jetzt gerade ist mein Leben super geordnet und ich freue mich darüber. Aber das fühlt sich an, als wäre ich gerade aus so einem Wollknäuel an Leben gekrochen. Und jetzt zieht sich so ein roter Faden aus dem Wollknäuel. Ich wüsste aber gerne, was in diesem Wollknäuel alles ist und würde das gerne mal entheddern. Deswegen setze ich mich damit auseinander. Ich weiß nicht, ob ich hinterher Lust habe, das zu publizieren. Ich meine, ich rede gerne auch offen über alles, was war und meine Geschichten, aber manche Sachen da drin sind einfach sehr, sehr intim. Und wenn ich mir überlege, okay, wenn jetzt ein Wildfremder das liest, wenn du das liest, kein Thema. Das ist nicht schlimm, wenn du dir deine Meinung über mich bildest und damit komme ich klar. Aber was ist, wenn meine Tante das liest oder meine Mom?
Ja, dann
was ist, wenn jemand, der in der Geschichte vorkommt, das liest? So, schwierig. Deswegen, für mich mache ich das erstmal einfach nur als Privatprojekt. Ob ich das dann vielleicht in nicht überarbeiteter oder überarbeitete Version, weiß ich noch nicht, mal hochladen will, muss ich gucken. Ich teile davon einige Texte auf Patreon. Das ist für mich so ein bisschen das Testprojekt, um zu gucken, wie reagieren Leute da drauf und wie wohl fühle ich mich damit, wenn es jemand liest. Habe aber auch so noch 2-3 andere Projekte angefangen und würde auch das Borderline Manual gerne mal irgendwann überarbeiten. Ja, muss ich gucken, wo es hinführt, aber ich habe immer irgendwie ein paar Projekte offen.
Du schickst mir gleich bitte unbedingt alle deine Verlinkungen, damit wir die in die Shownotes packen können.
Ich schicke dir auch die Verlinkung zu dem Text über komplexe posttraumatische Belastungsstörung und Borderline und den zu dem limbischen System und präfrontalen Kortex, weil mir wichtig ist, mit Quellenangaben zu arbeiten. Einmal, weil ich jetzt selber im wissenschaftlichen Bereich studiere und darauf achten muss, dass ich vernünftige Quellen benutze. Aber auch, weil ich nicht will, dass im Social Media irgendjemand sagen kann, jo, guck mal, die erzählt hier Bockmist. Mhm. Also ich versuche schon, mich jetzt mit dem, was ich an Content mache, auch immer auf irgendwelche aktuellen Quellen zu beziehen und zu gucken, das, was ich teile, ist auch wissenschaftlich wertvoll. Ja.
Eine Frage haben wir noch ausgelassen, beziehungsweise ein Thema. Und zwar, ich habe dich ja am Anfang anmoderiert mit dem Nebensatz, dass du einen sehr, sehr hohen Anspruch an deinen beruflichen Werdegang hast. Das hat sicherlich eine Vorgeschichte. Vielleicht erzählst du uns mal in Kürze, was du alles schon gemacht hast, was du jetzt machst, in welche Richtung es gehen soll. Einfach damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen und verstehen, warum dir jetzt zum Beispiel auch neuerdings die Wissenschaft so wichtig ist. Bei mir in der Nähe ist gerade ein Krankenwagen, ist aber. Hört man das? Hörst du das?
Nö.
Laut, na gut, aber ich habe es kommentiert. Genau, erzähl mal.
Ja, beruflicher Werdegang. Krabbelgruppe Kindergarten, Grundschule, Realschule, Realschulabschluss mit Kufermerk. Und danach war ich schon mitten in meinen ganzen psychischen Problemen drin. Und ich wollte gerne einfach irgendwas mit Hand und Fuß machen. Irgendwas, was vielleicht was mit Kunst zu tun hat, fand ich irgendwie immer toll. Ich konnte schon immer gut zeichnen, fand das immer spannend. Und dachte, ja, dann machst du halt was mit Kunst. Und ich wollte ganz gerne auch damals schon Richtung Abitur gehen, weil ich die Möglichkeit haben wollte, danach zu studieren. Also habe ich eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht, Berufskolleg Siegen. Kann ich nicht empfehlen.
Okay.
Ja, naja, war eine spannende Zeit, war keine schöne Zeit. Kann aber auch an mir gelegen haben, muss nicht am Berufskolleg gelegen haben. Jedenfalls habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und das war, nennt sich Abi Plus. Das heißt, man macht 3 Jahre Ausbildung und Fachabitur und wenn man das vierte Jahr dranhängt, hat man das vierte Jahr zum vollen Abitur dann. Und das wollte ich gerne machen. Mir ging es aber psychisch auch während dieser ganzen Zeit so schlecht, dass ich nach dem Fachabitur abgebrochen habe. Und damit habe ich nur ein Fachabitur und nur die Ausbildung als Mediengestalter. Ich habe als letztes Projekt auf der Realschule durften wir einen Vortrag halten über ein Thema, was wir spannend finden. Einfach ein Vortrag für eine Note. Der Vortrag wird bewertet, nicht das Thema. Und ich habe es über Schizophrenie gehalten, weil mich das genervt hat, weil wir ein paar Tage vorher das Thema hatten und meine Lehrerin war der Meinung, dass Schizophrenie und dissoziative Persönlichkeitsstörung das Gleiche waren. Ich war da anderer Meinung, also musste ich ihr beweisen, dass ich recht habe, also habe ich einen Vortrag drüber gehalten. Der Vortrag war gut, ich habe nur, ich glaube, 1 oder 2 gekriegt, aber Psychologie fand ich schon immer spannend. Ich habe nur nie die Möglichkeit gesehen, dass ich das studieren könnte, weil der NC so hoch war. Und dann habe ich, wie gesagt, das Fachabi gehabt, die Ausbildung fertig und brauchte erstmal Zeit für mich, um mich wieder zu sammeln, um irgendwie wieder mit meinem Leben klarzukommen. Ich hatte Schlafstörungen, ich hatte gerade echt eine Menge Scheiß hinter mir und ich wollte ganz gerne mal kurz durchatmen. Meinem Vater war wichtig, dass ich keine Lücken in meinem Lebenslauf habe und ich habe mich in ein Studium eingeschrieben an einer privaten Uni für Psychologie, weil ich dachte, passt schon, war problematisch, also für eine private Hochschule, keine Uni, Entschuldigung, die sind da pingelig. Ich darf ja mit einem Fachabitur nur an Hochschulen studieren und das war eben dann sehr teuer, weil es eine private war pro Monat. Mein Vater hat mich dabei unterstützt. Das hat aber für mich nicht funktioniert, weil erstens, das war eine Fernuni und ich brauchte irgendwie was vor Ort. Ich konnte mir darunter nicht viel vorstellen. Ich hatte keinen Kontakt zu anderen Studenten. Aber auch so in der Zeit, es war einfach die falsche Zeit. Ich brauchte Zeit für mich. Ich brauchte Zeit, um kurz mal ich zu sein, klarzukommen, mich wieder zu finden, nachdem ich alles von mir mal verloren habe. Und dafür habe ich mir dann Zeit genommen. Bin zu meinem Vater nach Stuttgart gezogen, auch um unser Verhältnis ein bisschen aufzuarbeiten, aber auch, weil es gerade praktisch war, weil ich mir dann keinen Stress mit der Miete machen musste, sondern ich hatte erstmal was, wo ich sein darf und habe dann da ein FSJ gemacht in einem Behindertenwohnheim, mitten in der Corona-Pandemie. An dieser Stelle riesen Respekt an alle Menschen, die in der Pflege und in der Betreuung arbeiten. Puh. Ich war da 6 Monate und ich habe genau auf den Tag, genau nach 6 Monaten aufgehört, bin gegangen und war einfach froh, dass es vorbei ist. Also meinen absolut größten Respekt an Menschen, die da arbeiten. Der Job ist echt hart. Waren auch schöne Zeiten, aber es ist auch echt hart. Von da bin ich an die Nordsee gezogen und habe auf einem Hof viel mitgeholfen, mitgearbeitet, ein bisschen Mediengestalterkram gemacht. Da habe ich mein Buch geschrieben. Und da hatte ich tatsächlich auch endlich mal Zeit, so ich für mich zu sein. Und da habe ich dann mit meinem Freund zusammen gewohnt. Da waren wir aber noch nicht zusammen. Und ich wollte dann gerne irgendwie da in der Nähe bleiben. Bin also abgedriftet von meinem Plan von, ach ja, ich könnte ja an der pädagogischen Hochschule Pädagogik oder sowas studieren und dann von da irgendwie mich weiterbilden, tralala. Da oben gibt es keine pädagogischen Hochschulen. Das ist ein Konzept, was man in Baden-Württemberg findet. Das habe ich aber an der Nordsee nirgendwo gefunden und dachte dann, ja, machst du halt eine Ausbildung und irgendwas, was vielleicht passt und habe dann Physiotherapie angefangen. Dann bin ich nach Kiel gezogen, weil da habe ich die Schule gefunden, die mich dann schlussendlich angenommen hat, habe da die Ausbildung angefangen und bin dann von da wieder nach Siegen gezogen, weil mein Freund umgezogen ist, weil der die Uni weitermachen wollte. Da waren wir dann endlich zusammen. Dann wollte ich auch gerne bei ihm bleiben, also bin ich dann mitgekommen. Und jetzt mache ich die Ausbildung in Siegen weiter. Das Ding ist, ich habe mich, als ich nach Siegen gekommen bin, auf gut Glück an der Fernuni Hagen beworben, weil ich gesehen habe, dass man über berufliche Qualifikationen da reinkommt. Und mit den ganzen Praktika und Kurzzeitstellen und allem, was ich zwischendurch so hatte, habe ich tatsächlich die Zeit für die berufliche Qualifikation gefüllt gekriegt und dachte mir so, cool, bewirbst du dich mal, guckst mal, was passiert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die mich annehmen, aber die haben mich angenommen und seitdem studiere ich an der Fernuni Hagen Psychologie nebenher. Und ja, das ist jetzt stressiger Alltag, um den Kreis zum Anfang zu schließen. Deswegen bin ich gestresst. Ich schreibe in 5 Wochen ungefähr meine Klausur und ich muss gerade ziemlich viel lernen.
Mhm. Für deine Ausbildung oder für dein Studium? Oder
für mein Studium. Studium. Okay. In der Ausbildung habe ich gerade Sommerferien diese Woche noch. Mhm. Ja, Auf jeden Fall ist das der Grund für den Stress im Moment, aber es ist auch echt schön und es macht Spaß und ich mache endlich das, was ich will und ich freue mich darauf, dass ich damit an die Präsenzuni irgendwann wechseln kann und dann da meinen Bachelor fertig mache. Und ich würde das eigentlich ganz gerne mal irgendwann so weit machen, dass da vielleicht nicht nur ein Bachelor dran steht. Ich habe angefangen, mich in die Forschung zu verlieben. Ich hatte letztes Semester Statistikseminar. Ich dachte eigentlich immer, Forschung ist mir nichts. Ich wollte mal mit Menschen arbeiten, aber das ist so spannend. Fuck. Und da merkt man dann, Entschuldigung, das musst du bestimmt piepsen.
Nein.
Aber okay, nee. Aber da merkt man dann, dass man, egal wie sehr man denkt, man hat sich in irgendwas gefunden, das Leben ändert sich und Dinge ändern sich und Persönlichkeit ist kein, also Persönlichkeitsmerkmale sind relativ stabil über die Zeit hinweg, aber dein Leben ist kein festes, in Stein gemeißeltes Konstrukt. Mhm. Deine Eigenschaften, ob du eher ein ängstlicher Mensch bist oder ob du eher ein impulsiver Mensch bist oder ob du eher kreativ oder logisch veranlagt bist, das ist relativ stabil, das hält sich. Aber das Drumherum, ob du gerade in dem Job besser aufgehoben bist oder hier oder lieber das oder jenes machen möchtest, das ändert sich. Und deswegen, ich dachte nicht, dass ich mich in die Forschung verliebe, aber ist schon geil. Und jetzt möchte ich gerne gucken, wo mich das hinführt, wenn ich da einfach mal weitermache und diesen Weg weitergehe. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ganz woanders, sehen wir dann.
Ja, also in 10 Jahren sitzen wir hier zusammen. Du hast einen Doktor vor deinem Namen stehen, investierst in Forschung und deine Zeit in Forschung und hast bis dato 10 Bücher geschrieben. Bist berühmt und hoppst durch alle möglichen Bühnen dieser Welt.
Gerne.
Ja? So?
Ja.
Okay. Perfekt.
Wie viele Jahre sagst du, habe ich?
10? Also.
10?
10.
Ja, doch.
Hast du auch. Schaffst du auch früher. Aber musst du nicht. Ich meine, du hast dir viel vorgenommen. Also, an dieser Stelle vielleicht nochmal auf jeden Fall eine große Empfehlung meinerseits für das Buch und alle kommenden Bücher, die Selene noch schreiben wird in ihrem Leben. Besucht ihren Instagram-Kanal. Er ist sehr erfrischend und da geht es nicht nur um psychische Erkrankungen. Wie gesagt, Selene modelt auch gerne und zeigt Haut und Narben, haben wir besprochen. Und ist auch alles sehr ästhetisch und mit Geschmack gemacht. Ihre Texte lesen sich unheimlich spannend. Genau, also falls hoffentlich ist das Interesse geweckt und wenn ja, dann besucht alle Verlinkungen, alle Seiten, die wir dann in die Shownotes packen, gemeinsam, sodass ihr, ja, dass ihr vielleicht Selene auch entweder mal anschreiben könnt oder ihren auch Podcast, über den Podcast haben wir noch gar nicht gesprochen, aber den schickst du mir bitte auch, damit man da mal reinhört.
Der Podcast ist das Buch nur in aufgenommen, okay. Weil mir wichtig ist, dass der Content, den ich mache und die Informationen, die ich habe und bereitstellen will, für alle Leute erreichbar sind. Mhm. Aber wenn ich ein Buch schreibe, das kann sich nicht jeder leisten und nicht jeder Mensch liest gerne. Und mir war wichtig, dass ich das so günstig wie möglich, so frei wie möglich zur Verfügung stellen kann. Ich kann aber nicht immer Bücher verschenken, weil ich habe Druckkosten und Versandkosten und das kann ich nicht einfach verschenken, weil sonst mache ich ganz viel Minus und dafür habe ich das Geld nicht. Also habe ich gedacht, die beste Möglichkeit, um so frei wie ich kann zur Verfügung zu stellen, ist, dass ich es einfach aufnehme und die Aufnahmen einfach online stelle und jeder kann es sich anhören. Also niemand ist verpflichtet, das zu kaufen. Wenn das nicht kaufen will und trotzdem die Informationen haben möchte, kann man den Podcast hören. Ja, das Buch zu kaufen ist quasi dann mehr als Support an mich oder wenn man es dann doch im Regal stehen haben will. Ansonsten gibt es das auch zur freien Verfügung, weil mir das einfach wichtig ist.
Also, Buch kaufen und sie damit unterstützen, Selene damit unterstützen, ganz genau, ganz toll. Fehlt noch irgendeine Frage aus deiner Sicht?
Ja, eine Sache, die ich dazu sagen
gerne,
will.
Gerne, unbedingt, ja.
Du hast gerade eben gesagt, große Empfehlung an das Buch, was ich geschrieben habe und alle potenziellen, die noch kommen. Und ich will dir widersprechen, auch wenn ich dir dankbar bin, dass du es sagst. Aber ich habe so viele verschiedene Interessen und so viele verschiedene Ideen. Ich arbeite gerade an dem Buch, was ich für mich schreibe. Wenn ich das publizieren sollte, hat das einen ganz anderen, viel weniger wissenschaftlichen Stil, viel mehr autobiografisch wie das, was ich vorher geschrieben habe. Wenn Menschen aber gerade dieses bisschen Wissenschaftliche darin gut finden, praktisch finden, dann wird denen das Neue wahrscheinlich nicht gefallen. das ist halt einfach mein Ding in einem Buch. Ich habe mal angefangen, an einem Roman zu schreiben, weil ich da gerade Bock drauf hatte. Der liegt gerade eher ad acta, weil ich so viel anderen Kram zu tun habe, hat aber auch schon an die 200 Seiten. Das ist wieder was völlig anderes, weil das einfach ein ganz anderer Bereich ist, ganz andere Struktur. Klar liest man irgendwo immer aus allem, was ich schreibe, ein bisschen von mir raus. Lässt sich nicht verhindern. Aber es sind trotzdem andere Sachen. Dann arbeite ich gerade noch an einem Bildband, den ich irgendwann mal ins Leben rufen will. Wieder ganz anders. Also Empfehlung, ja, ist cool. Aber die Themen und die Art, wie die Themen behandelt werden, sind so unterschiedlich, dass ich nicht weiß, ob das so ein Ding ist von, ja, ich mag die Autorin, also kann ich alle Bücher von ihr lesen, weil vielleicht sind da auch einige Sachen bei, die jetzt nicht sich in den Interessen so sehr decken, dass das passt. Also vielleicht ist es nett, wenn man reinguckt, aber kann auch sein, dass es dann ganz andere Leute anspricht.
Viel zu viele Gedanken.
Also, war mir wichtig, Manu.
Ich glaube, du machst dir viel zu viel Gedanken. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn du gut schreiben kannst, dein Schreibstil wird sich wahrscheinlich in allen deinen Büchern wiederfinden, wie du das formulierst. Und natürlich, es gibt immer Unterschied, ob man jetzt einen Roman liest oder Sachbücher, aber es gibt bestimmt Menschen, vertrau deinen Leserinnen und Lesern, dass sie auch ein breites Spektrum in sich aufnehmen können, genauso wie du dieses breite Spektrum vielleicht bieten kannst.
Du sagst gerade, meinen Schreibstil liest man ja bestimmt aus allem raus, was ich schreibe. Aber wenn ich für die Uni eine Hausarbeit schreiben muss, hoffe ich um Gottes Willen, dass man es nicht rausliest.
Ja, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Kann ich nicht beurteilen. Okay, also ich habe nur noch zwei Fragen hier auf dem Zettel stehen. Das sind meine Podcast-Standardfragen.
Ja.
Die erste Frage lautet, was würde das Kind, das du einst warst, über den Menschen denken, der du jetzt bist?
Coole Socke, aber falsche Haarfarbe.
Deine Haarfarbe ist jetzt rot-braun?
Ja.
Eher rot als braun?
Ja, als Kind fand ich bunte Haare ziemlich cool.
Okay.
Und jetzt habe ich mich in Naturrotfärben verliebt mit Henna-Haarfarbe. Mhm. Ich glaube, mein früheres Ich fände es cool, wenn ich nochmal bunte Haare hätte. Aber mein erwachsenes Ich, mein jetziges Ich, finde das eigentlich so cool, wie es jetzt ist. Ansonsten glaube ich, dass mein früheres Ich sehr zufrieden wäre. Also so mein sechsjähriges Ich fände, glaube ich, das Leben, was ich habe, schon ziemlich nice. Ja. Mein elfjähriges Ich, glaube ich, auch. Und manchmal muss ich an mein 13-, 14-jähriges Ich denken, was nicht dachte, dass ich heute noch so hier sitze. Mhm. Ich glaube, ich habe gerade so mein jugendliches Ich, hätte nie gedacht, dass es mal so gut wird. Ja.
Weil es so aussichtslos schien damals. Hm.
Ja, ich habe lange nicht gewusst. Also 18 war so, dachte ich schon, dass es klappt. Und irgendwann dachte ich so, oh. Aber so 27 dachte ich eigentlich, da ist bestimmt irgendwo zwischendurch, weiß ich nicht, ob ich so alt werde. Und jetzt bin ich 24 und sehe nicht, was mich daran hindern sollte. Also es ist schon, hat sich viel geändert.
Schön.
Ja.
Ja, wirklich schön. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Das ist so eine schöne allgemeine Frage und eigentlich viel, weil an der Welt gibt es viel, was noch Verbesserungsbedarf hat. Mhm. Oder das, wofür ich mich einsetzen möchte in der Welt. Ich glaube, das ist das, was jeder Mensch kann seinen kleinen Beitrag leisten, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Und das, was ich machen möchte in dieser Welt, ist weiter Mental Health Aufklärung und so vielen Menschen, wie ich kann, auf ihrem Weg weiterhelfen. Ja, ich glaube, dass so viele Baustellen, wie es auf der Welt gibt, so viel Zeit hast du nicht im Podcast. Also ich kann mir jetzt keine 800 Sachen wünschen, die auf der Welt besser laufen könnten. Aber es gibt bestimmt sehr viele Sachen oder es gibt auf jeden Fall sehr viele Sachen. Aber für mich kann ich das tun, was ich verändern kann. Und das, was ich verändern kann, ist das, womit ich schon angefangen habe. Für mehr Aufklärung sorgen, für offene Gespräche sorgen und eine Plattform bieten, wo man in so einen Austausch kommen kann. Ich glaube, das ist so der Teil, den ich machen kann. Ich würde mir wünschen, dass das irgendwann auch in größeren Kreisen geht und dass ich jetzt nicht in Anführungszeichen nur Leute auf Instagram erreiche. Ich werde wahrscheinlich ab Ende nächsten Jahres auch an ein paar Schulen gehen mit so einem Aufklärungsprogramm. Das ist mir wichtig, dass Kinder früh aufgeklärt werden, auch um Angebote, die es gibt, dass die irgendwie wissen, wo es Hilfe gibt. Wenn ich einen Wunsch frei habe, wünsche ich mir eine Hotline, die funktioniert wie der Krankenwagen, aber für die Psyche.
Mhm.
Also wenn ich einen Wunsch frei habe, dann würde ich mir wünschen, dass man so jemanden wie den Krankenwagen anrufen kann für Menschen, die psychisch gerade irgendwie Notfall haben. Weil ich glaube, dass weder die Polizei noch die Krankenwagen dafür immer so gut ausgebildet sind. Aber das sind im Moment in so richtigen Krisen die einzigen Anlaufstellen, die man so im Kopf hat. Und es gibt natürlich auch so Sachen wie Sachen von der Caritas oder den sozialpsychiatrischen Dienst und so. Aber das Ding ist, die meisten davon arbeiten nur zu Bürozeiten und die meisten Krisen hat man nicht zu Bürozeiten.
Ja, gut gedacht. Ja.
Ja. Also,
und nicht zu Ende gedacht, vielleicht. Ja.
Ja.
Vielleicht hast du eine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen in irgendeiner Art und Weise.
Ja, erstmal das machen, was ich kann, das leisten, was ich kann. Ich glaube, für viele Sachen, für die, wo ich mir Veränderungen wünsche, brauche ich eine andere Position. Weil wenn man was erreichen will in der Welt, muss man in Positionen sein, wo einem diese Verantwortung auch übertragen wird. Und mir als Studentin, mir als Betroffene und Angehörige, wird niemand einfach so viel Verantwortung geben, irgendwas zu verändern oder irgendwo was zu bewegen, was zu bestimmen. Deswegen glaube ich, wenn ich was verändern will, ist es für mich wichtig, wenn ich mich auf eine gewisse Position arbeite und dann gucke, was ich von da aus erreichen kann. Kann ja nicht jeder wie Greta Thunberg irgendwie so riesen Movements ins Leben rufen. Gerade mit so Nischensachen schwierig. Und da gehört auch einfach viel Glück dazu, der richtige Zeitpunkt und so weiter. Ich glaube, für mich funktioniert es gut, wenn ich versuche, das mit viel Struktur anzugehen. Und dafür möchte ich eine Position haben, wo ich was bewegen kann und dann gucken, was ich alles bewegen kann.
Mit kleinen Schritten aus deiner kleinen, wie hast du das genannt, Kiste oder Box?
Ja.
Ganz genau. Verzettel dich nicht. Schön. Was wollte ich sagen? Schön, dich kennengelernt zu haben. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch oder zwei Gespräche, die wir jetzt geführt haben, sehr intensive. Danke für deine Offenheit, deine Geschichte, für die Hilfestellung, die du jeden Tag den anderen Menschen, die da draußen zuhören, denen du hilfst, gibst. Auch gerade so dieses Kinderthema finde ich sehr, sehr spannend und schön. Und ich bin auf alles gespannt, was da noch von dir kommt, liebe Selene. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auf jeden Fall könnten wir das gerne wiederholen, dieses Gespräch also sag du wann, in 5 oder 10?
Ich schreibe dir einfach, wenn ich meine Bachelorarbeit fertig habe und wir gucken, ob es sich schon lohnt.
Genau, ganz genau. So machen wir das.
Cool.
Das ist alles Liebe für dich. Und ich hoffe, dass die, nochmal, ich komme jetzt zu dieser Kiste zurück, weil ich das Bild so schön fand, dass du dir deine Kiste bewahrst, dass es deine Kiste bleibt. Alles Gute für dich.
Dankeschön.
Bis bald.
Mach's gut.
Tschüssi.